Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ein Weilchen ist es her, als ihr das letzte Mal dieses Lied gehört habt, meine Güte. Aber ich freue mich, dass der Ringfuchs-Podcast wieder am Start ist. Und an meiner Seite der wunderbare, ja, nicht der Jasper diesmal, sondern, ja, das hat sich so eingebürgert, aber der wunderbare, ebenfalls einzigartige Stricker. Ich freue mich, dass du da bist, denn ich muss schon sagen, Stricker, wir haben die letzten Monate, kann man schon sagen, ganz viel Wrestling der WXW geguckt. Und genau deswegen haben wir uns hier auch zusammengefunden, stimmt's?
Ja, das ist richtig. Hallo zusammen draußen da. Ich weiß ja nicht, wann du das veröffentlichst. Ich gebe mal frohe Weihnachten durch. Lieber Marvin, auch dir frohe Weihnachten.
Danke.
Und ja, also in den letzten Monaten tatsächlich sind wir einige Kilometer durchs Land gefahren, bis nach Hamburg, bis nach Oberhausen und wieder zurück, um uns WXW anzuschauen. Ich war noch in Borken zwischendurch. Ja. So die kleinen Shows mitzunehmen,
macht auch immer was.
Na, also ja, ich, ja. Nee, das ist echt cool. Ich gucke mal, wo ich hinfahren kann. Ich meine, wir waren ja dieses Jahr auch nicht nur im Norden, sondern wir waren ja sogar im Mai auch im Süden. Wir waren ja in Dinkelsbühl sogar. WXW und bei Ivy. Ja. Ja, also da sind wir haben einige Kilometer abgerissen dieses Jahr.
Also wirklich, das muss man sagen, die WXW hat in diesem Jahr, Stand jetzt, ich glaube, da wird nicht mehr so viel dazukommen, 47 Shows gehabt und ich habe mal nachgezählt, von den 47 habe ich immerhin 19 Shows mitgemacht.
Oh, also, wow, das ist viel, ja.
Also das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Da kann jetzt hier niemand was sagen und ich glaube, da können wir uns auch einigermaßen ein Urteil erlauben. 47 Shows, das sind tatsächlich auch die meisten seit 2022, also immerhin.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon viel, ne?
Es gab mal wieder ein paar Touren auf jeden Fall und das hat man halt deutlich gemerkt. Es gab die längere Osttour, dann die große Anniversary-Tour, die uns ja unter anderem auch 2 Tage nach Hamburg geführt hat. Und ja, also viele Shows und wenn wir schon über Shows sprechen, dann muss ich dich natürlich auch fragen, lieber Stricker, hau mir doch direkt mal so deine Show des Jahres raus, wo du für dich gesagt hast, also da hat für mich sehr, sehr viel gestimmt.
Ich will ganz kurz noch zu der Osttour sagen. Mhm. Ich würde auch immer ganz gerne mal wieder in den Osten. Das passt zeitlich für mich leider nie. Aber die Hallen in Gotha und in Magdeburg, die sahen schon echt schön aus. Die WXW hat da die einzelnen Matches auch bei YouTube hochgeladen. Und da war echt einiges dabei, was man sich ganz gut anschauen kann. Ja, und zu deiner Frage. Ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht im Vorfeld. Und ich glaube, ich würde folgende Reihenfolge angeben. Mhm. Das ist auf Platz 1 für mich der finale Tag des Pro Wrestling Grand Prix.
Ja, definitiv.
Show 3. Mhm. Ich war zwar nicht mehr live da, ich musste an dem Tag dann noch ein bisschen arbeiten, tatsächlich mal nebenbei. Aber diese Show war wirklich richtig gut und es wurde ja auch abgerundet von diesem tollen Main Event zwischen Ahura gegen Ilya Bloom. Genau, das ist richtig. Da gab es Ahura gegen Ilya und es gab auch Sapphire Reed gegen Anita Vaughn im Finale von Femme Fatale sowie das World Tag Team Tournament Finale mit den Greedy Souls gegen The Grind. Das im Gegensatz zu den anderen beiden Matches ein bisschen abfiel, aber auch immer noch gut war. Und insgesamt war diese Show auch noch mit den Blockmatches dabei ziemlich, ziemlich gut, so von der Qualität her. Und das Ganze kulminierte natürlich mit der guten Story im Main Event zwischen Ahura und Ilya Bloom, die sich ja auch in den folgenden Monaten weiter durchgezogen hat, ne?
Ja, also du sprichst eine richtig gute Show an, tatsächlich auch bei mir ganz oben auf der 1 und aus den genannten Gründen. Ich muss wirklich sagen, diese Show mit einem tollen Finalmatch, wie Ahura und Ilya Bloom ihre Chemie, die sie eigentlich über diese ganze Zeit, über dieses ganze Jahr hatten, auch da nochmal gezeigt haben. Ein toller Finalkampf, aber Anita Vaughn gegen Sapphire Reed, die beiden, die ja normalerweise auch regelmäßig im Tag-Team antreten. Übrigens, kleiner Wink an die WXW, ich könnte die bald mal wieder gerne sehen. Sapphire Reed hat ja noch das, was sie eincashen muss. Tolles Match. Auch ein richtiges Big-Fight-Feeling bei beiden Matches. Das hat alles gepasst. Leider so die Zuschauerzahlen nicht so. Ich glaube, es waren so ein bisschen mehr als 300. Das fand ich fast ein bisschen wenig für dieses tolle Finale. Und du hast gesagt, es war auch natürlich das Tag-Team-Finale auch gut. Was mir beispielsweise an diesem Abend noch richtig gut gefallen hat, war der Six-Man-Tag. Das war eigentlich eine Pre-Show mit Dieter Schwarz und KXS gegen Stephanie Mays in Violence is Forever. Da, wo ich auch gedacht habe, Alter, das ist so ein geiles Ding. Das hätte auch in der Hauptcard stattfinden können.
Ja, richtig. Und weil ich mich gerade auch mit den beiden Shows vertan habe, möchte ich auch nochmal ein anderes Match von diesem Wochenende nochmal highlighten. Mhm. Und zwar war das Dragon Kid, Dragon Dyer und Soltan auch nochmal gegen Dieter Schwarz und mit seinen beiden Partnern Axel Tischer und Fast Time Mudo. Das war auch richtig stark. Und natürlich eben auch das Match, was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, Peter Tihani gegen One Called Man, das um den World Title, da wurde ja dann der Titelwechsel ja, hat der Titelwechsel stattgefunden. Ja. Ne? Und vielleicht können wir über die beiden Punkte noch mal ein bisschen sprechen später. Du hast Anita Woll angesprochen, die Frauen bei der WXW, wie auch hier dieses Format des Turniers für das nächste Jahr. Denn wenn man in den Kalender reinschaut, dann steht dort aktuell noch WXW Herbstfestival und keine genaue Bezeichnung bisher.
Kann man sagen, kann ich auch verstehen, muss ich ehrlich sagen. Denn es ist ein wenig schwierig gewesen, wenn wir auf das Turnier blicken. Da hatten wir, glaube ich, alle so ein paar Startschwierigkeiten. Und ja. Wo es dann im Endeffekt kulminiert ist, waren halt viele Leute gar nicht mehr da. Weil der letzte Tag hat sich wirklich gelohnt, ausgezahlt und hat alle das zusammengeführt, ja, was man die Tage zuvor gesehen hat. Insofern ein bisschen ärgerliche Situation. Ich fand, durch das Ende, durch den letzten Tag, hat das wirklich rund funktioniert. Wir haben nur tolle Matches gesehen. Ich war super zufrieden. Deswegen für mich auch die Show des Jahres, der WXW Wrestling Grand Prix Show 4, also der letzte Tag, war für mich ein absolutes Highlight und ja, auch besser als Karat, auch wenn Karat auch mit dem letzten Tag, mit dem Main Event Ahura gegen Manders super gut funktioniert hat, eine schöne logische Story erzählt hat, aber irgendwie war für mich sogar dieser Tag bei Grand Prix besser.
Ich habe sogar noch eine andere Show, die ich besser fand als die, du hast jetzt den dritten Tag vom Karat erwähnt, ich glaube, ich würde den auch noch nehmen. Ich würde den auch bevorzugen gegenüber dem ersten Tag. Wir haben das ja in unserer Runde schon des Öfteren besprochen. Natürlich verstehen wir das Konzept des Turniers mit den 8 Erstrunden-Matches. Ja. Aber in den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass natürlich, der Main Event war super gut, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten, am Ende des Abends noch großartig Aufmerksamkeit bereitzuhalten für Leon Slater und Angle Blanc am ersten Karat-Tag. Ja. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade. Und ich weiß nicht, ob man da in irgendeiner Art und Weise ein anderes Format finden kann, dass die Show nicht so lang wird, aber in dem gegebenen Format, wie das Karat ist und wie es funktioniert, ist es, glaube ich, schwierig, das anders zu machen. Aber um mal auf meinen Punkt zu kommen, ich würde jetzt Karat Tag 3 auf die 3 setzen bei mir, bei Shows des Jahres. Du hast es eben angesprochen mit dem guten Main Event, oder nicht dem guten, sondern dem sehr guten Main Event mit Ahura und One Called Man. Das, wir hatten da auch noch Mio Yamashita gegen Anita Vaughn, Mike DiVecchio gegen Leon Slater und natürlich ein Six-Man-Tag-Match im Co-Main Event, das muss immer sein. Also das war eine wirklich gute Show. Ich möchte aber auf die 2 die Show aus Hamburg setzen, vom 21.11., die aus der Markthalle. Da möchte ich die auf die 2 setzen. Alleine aufgrund schon des Live-Faktors, aber wenn ich mir so die Bewertungen anschaue, hat sich das Ganze auch sehr gut übersetzt für die Zuschauer zu Hause, denn da haben wir eine Gesamtwertung von 7,36 bei Cage Match. Main Event mit Peter Tiani gegen Wild Card Fenders bei 7,09. Danny Luna gegen Mio Yamashita war das Match of the Night auch live für mich da zu dem Zeitpunkt, 8,04. Ahura gegen Bobby Ganz 7,45. Leon Slater gegen Dieter Schwarz 7,08. Also insgesamt ist es schon eine Show, die ziemlich gut wegkam und die ja auch live eine bombastische Stimmung hatte mit einer Markthalle, die fast aus allen Nähten geplatzt ist da an dem Abend. Es war ja wirklich rappelvoll da und es war ein wunderbarer Abend in Hamburg wieder.
Es ist total lustig. Ich verstehe das vollkommen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass du sie auf eine so hohe Position setzt. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde die andere Show nehmen, Tag 2 Hamburg.
Für mich
ist Tag 2 Hamburg auf der 3. Ne? Also ich habe jetzt gesagt, Tag 1, also auf Platz 1 auf jeden Fall der letzte Tag des Grand Prix, auf jeden Fall, Show 4, also der letzte Tag des Grand Prix ist auf jeden Fall auf der 1, auf der 2 der letzte Tag des Karat und auf der 3 für mich der zweite Tag von Hamburg. Und ich kann dir sagen, warum. Und ich muss schon sagen, das hat für mich mal wieder einen ganz anderen Vibe gehabt. Es war wesentlich intimer. Diejenigen, die sich es angeguckt haben, werden es wissen. Es war eine kleinere Runde. Es waren roundabout 320 Zuschauer am Start. Aber interessante Matches. Ich fand selbst die Pre-Show mit Manders gegen Mudo irgendwie cool. Man hat das gut gemacht. Dieter Schwarz war am Start. Ich fand, es war auch ein ganz gutes Match zwischen Marley und Mace. Ich fand, und das, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, ein herausragend tolles Match zwischen The Grind und Meteor und Rambo. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Wir haben Dani Luna gesehen, die gegen Jay Nero gekämpft hat. Dulnik, Bobby Ganz war das einzige Match, was für mich antiklimatisch nicht gepasst hat, wo ich überhaupt nicht keinen Zugriff hatte. Was dafür umso besser war Ahura gegen Yamashita. Absolut. Heilige Scheiße, da sehen wir wieder die Qualität von Uhura, der sich, ob's Weibchen, Männchen ist, gegen alle Gegner und mit allen Gegnern arbeiten kann. Eine richtig große Qualität. Auch etwas für diesen kleinen Raum. Viel gesprochen, viel, ja, Heelwork irgendwie ein bisschen auch gemacht und wollte ja auch gar nicht so böse sein. Und dann auch der Six-Man war ein Fun Six-Way. Fand ich am Ende auch. Deswegen muss ich sagen, das war sogar meine drittliebste Show des Jahres.
Ja, schön. Das ist auf jeden Fall eine Show, bei der man sagen kann, dass die auch wirklich, wirklich gut war, live. Und ich hoffe auch, dass das Tag-Match, was du genannt hast, wirklich sich gut übertragen hat, weil das live wirklich bombastisch war.
Ja, also ihr seht, da waren einige gute Shows dabei. Wir haben jetzt schon ein paar genannt. Und wenn wir jetzt bei den Entwicklungen sind, ne, du hast ja auch schon über die Entwicklung der Frauen gesprochen, gehen wir doch direkt auch mal auf die Situation, die vielleicht einen so ein bisschen gestört haben, bevor wir auf die positiven Entwicklungen kommen. Denn es ist schon so ein dauerhaftes Thema, du hast es auch ganz kurz vorher angesprochen, ein Thema, über das wir natürlich auch ein bisschen sprechen müssen, war die am Anfang des Jahres ja mäßige Ausbeute, wenn es darum geht, Frauenmatches erleben zu können, gell?
Ja, das ist richtig. Es hat den Eindruck gehabt am Anfang des Jahres, dass es eher so ein Faktor war, den man auch mal gebucht hat, wenn es dann eben irgendwie gepasst hat, als im Gegensatz zu den Jahren vorher, wo es ja ein integraler Bestandteil der WXW war. Mhm. Also da hatten wir dann, und ich hatte es eben schon mal erwähnt, da hatten wir dann Anita Vaughn, die gegen Miriam Maschte angetreten ist. Das war dann eben so ein Featured-Match, aber nicht eben ein Match, was innerhalb von Stories stattfand. Und so richtige großartige Geschichten mit den Damen gab es in der ersten Hälfte des Jahres, glaube ich, nicht. Ich könnte mich jetzt zumindest nicht an etwas Großartiges erinnern. Anita Vaughn hatte ja noch den Shotgun-Title, genau, bis Anfang des Jahres, ne? Aber das ist ja auch etwas, was schon aus dem Vorjahr noch kam. Und sie ist bisher auch die einzige geblieben, die in irgendeiner Weise überhaupt ja in die Nähe eines Titels gekommen ist bei der WXW. Es ist ja keine andere Frau jemals wieder gegen um einen anderen Titel der WXW angetreten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Völlig. Und das ist tatsächlich ein größeres Problem, sehe ich auch und habe das auch bei mir aufgeschrieben als so, naja, so sagen Dinge, die mich gestört haben. Weil ich finde schon, dass es, also es gibt positive Entwicklung, deswegen fließt da rein. Ich habe das auch in Sachen positive Entwicklung, dass in der zweiten Jahreshälfte gab es wieder mehr Frauen im Programm. Konsequenter Aufbau von Jay Nero beispielsweise, die regelmäßig in den Shows zugegen war, die ja unfassbar viel Arbeit überall reinsteckt, die jetzt auch bei Bailey in einem Seminar war. Du merkst, ihr Micwork wird besser, du merkst, ihre Mimik wird besser. Das ist uns in Dinkelsbühl total toll aufgefallen. Also da ist richtig eine richtig tolle Entwicklung von Jay Nero zu sehen. Und es ist auch super, dass die WXW sie featured. Aber es war natürlich davor so, dass du halt so wenig Frauen-Storylines hast. Jetzt hast du halt sie, die ostdeutsche Dampfwalze oder was, ne?
Die ostdeutsche Abrissbirne. Ich möchte sagen, das ist ein wundervoller Spitzname.
Die ostdeutsche Abrissbirne, nicht Dampfwalze, genau. Die halt immer am Start ist. Auch eine Stephanie Mays ist regelmäßig jetzt wieder im Programm. Ja. Eine Madison Marley ist jetzt neu dazugekommen, die mit 18 Jahren, oder ich glaube, ist auf jeden Fall sehr, sehr jung in Dänemark, schon nicht nur die Herzen erobert, sondern tatsächlich auch mit einer Qualität echt überzeugen kann. Das sind tolle Fly-Ins. Wir hatten zuletzt auch mit Dani Luna beispielsweise, ja, Maschta, wirklich tolle Fly-Ins, die auch prominent auf Cards eingesetzt wurde. Aber es war halt erst die zweite Halbzeit des Jahres. Und es ist tatsächlich so, du weißt immer noch nicht, wohin kämpfen sie.
Ja, ich möchte noch eine Einschränkung eine Sache erwähnen, dass wir Anfang des Jahres ja schon noch eine Storyline hatten, in die Stephanie Mays auch eingebunden war. Damals war sie ja noch im Tag-Team mit Mudo, mit Fighting Spirit. Ja. Das hat sich ja dann aufgelöst Anfang des Jahres. Das war dann eine Story, in die auch eine Frau eingebunden war. Allerdings innerhalb der Damenwelt hat es aber nicht stattgefunden dann. Ne? Und das ist jetzt in der zweiten Hälfte schon wirklich deutlich besser gelaufen. Die Story zwischen Madison Marley und Jay Nero, die hat gut funktioniert und die hat ja dann auch für eine gute Kulmination gesorgt, jetzt hier bei der Anniversary Show.
Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, das gefällt uns. Ihr merkt schon, wir verbinden so die Sachen, die uns ein bisschen ärgern, auch mit den positiven Dingen, weil es durchaus so ist, es gibt da einen Aufbau, es gibt da jetzt auch den Weg zurück. Also wir freuen uns über mehr Frauen im Programm. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich würde das ganz gerne in eine potenzielle Titelsituation eingebunden sehen. Also für mich wäre es tatsächlich wichtig, wenn sowas nochmal, ja, dass du weißt, wohin die Frauen kämpfen. Das ist natürlich cool, wenn es die ostdeutsche Abrissbirne gibt, gibt, aber die will vielleicht auch mal irgendeinen Titel erreichen. Ja, und dann wäre es cool, wenn seitens der WXW nochmal klar würde, was sind denn die Ziele, die sie erreichen können, weil wir haben eben über eine Sapphire Reed gesprochen, die ein tolles Match hatte gegen Anita Vaughan. Aber wo geht's jetzt hin? Was macht sie jetzt mit dem Sieg? Ist das Ziel wieder Karat oder geht's um einen eigenen Titel? Wir haben ehrlich gesagt, und da schließt sich die nächste Situation, die mich so ein bisschen gestört hat, an. Die Titelsituation ist ein bisschen unklar. Wir hatten Pech, muss man sagen, mit vielen Titeln. Der Shotgun-Titel war ja lang dann irgendwie erst mit Hector, dann mit Dulnik besetzt. Und man war schon klar, dass diese Titel eigentlich in diesem Storyline-Konstrukt der beiden immer wieder ein Thema wird, aber danach oder da außerhalb eigentlich nicht verhandelt wird. So, das heißt, der Titel war eigentlich storyline-technisch weg, aber der Shotgun-Titel wäre ja normalerweise ein Titel, um den die Frauen auch antreten. Und dann hattest du das Pech mit dem European-Title, dass der immer wieder vakatiert wurde, zuletzt wegen Al-Ani. Und jetzt haben wir einen neuen Champion, da haben wir jetzt auch schon wieder die Angst, kommt da die WWE wieder quer? Müssen wir auch, das ist auch noch ein Thema, was ich aufgeschrieben habe. Ja. Also irgendwie hatten wir ein bisschen Pech mit den Titeln und nirgendwo war so wirklich klar, ja, was ist denn jetzt damit und wo können sich die Frauen einfinden? Das nervt mich noch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Punkt, der definitiv so ist, dass der nervt. Ich finde aber vor allem, dass die gesamte Titelsituation derzeit so ein bisschen unklar ist, denn das Problem, was ich am Shotgun-Titel sehe, ist, dass dieser Titel ja, also der hat ja eigentlich keine Division, so in Anführungszeichen, sondern der ist jetzt wieder mal ein Vehikel für eine persönliche Storyline, ne? Zwischen Hector und Cash.
Auf jeden Fall, ja.
Und da gibt's gar keine großartigen, weiß ich nicht, Contender, die da eine längerfristige Geschichte mit erzählen. Und das ist, finde ich, ein großes Problem insgesamt von Titeln im Pro-Wrestling in 2025. Wenn wir dann mal vielleicht nach AEW gucken, da haben wir ja auch jetzt zuletzt wieder mal einen neuen Titel eingeführt mit dem National Title, den dann Ricochet gewonnen hat, weil man scheinbar nicht irgendwie auf die Idee kam oder nicht wusste, welchen Titel man ihm sonst geben soll. Man wollte ihn aber belohnen. Jetzt haben wir da wieder so einen neuen Titel, der da rumlungert. Und bei der WXW, hast ja gesagt, der European Title, der wurde vakantiert. Das war 2024, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte, als da diese Pro Wrestling EM stattgefunden hat in Frankfurt. Aber wir alle hatten, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass daraus ein dauerhafter Titel werden würde. Denn ehrlich gesagt, drei Titel für das Roster oder drei Singles-Titel für das Roster, was WXW hat, finde ich echt eine Nummer zu viel. Und wir waren ja schon mal an einem Punkt, wo wir sogar nur einen Titel hatten. Damals, als der WXW World Heavyweight Title und der WXW World Lightweight Title zusammengelegt wurde zum WXW Unified World Wrestling Championship. Das war, hat man auch erkannt, ein bisschen wenig, sodass dann der Shotgun-Titel eingeführt wurde mit der Bedingung ja, dass der Shotgun-Title, dass die Matches bei Shotgun veröffentlicht wurden, damals auf YouTube. Na, das ist also auch ein gewissermaßen ein Relikt aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Der Titel hatte natürlich seine Relevanz gehabt als sozusagen Secondary Title. Ne? Aber mit der Einführung des European Title haben wir dann irgendwie dann doch wieder einen zu viel. Und der European Title, der hat irgendwie eine relativ klare Kante. Ne? Da gibt's, es geht darum, europäische Wrestler treten gegeneinander an und es darf nicht zwischen zwei aus einem Land verhandelt werden. Aber der Shotgun-Titel, der ist irgendwie so ein bisschen übrig, ne?
Der ist übrig und ist unklar. Und das nervt mich. Das muss man vielleicht auch tatsächlich noch mal ein bisschen. Ich meine, der ist jetzt in der Storyline verwoben. Ich verstehe das, ist alles okay. Aber ich würde mir schon sehr, sehr, sehr wünschen, dass wir da eine Möglichkeit bekommen, dass es noch mal klarer erzählt wird, dass da auch die Möglichkeit offenbart wird. Was passiert jetzt? Können die Frauen auch darum antreten? Anita Vaughan hat den schon mal geholt.
Ja, können sie ja, aber ja, genau, es wird halt nicht gemacht.
Ja, genau, aber musst du auch kommunizieren. Das ist immer auch eine Sache von Kommunikation im Endeffekt, weißt du? Und dementsprechend würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das noch mal klarer wird, damit dann klar ist, okay, der European Title, das ist ein Titel, der sehr oft international ausgefochten wird. Vielleicht ist jetzt Ricky Sosa, der jetzt der Titelträger ist, derjenige, der den auch überall mit hinnimmt. Total cool, würde ich total klasse finden. Und dann ist der Shotgun-Titel derjenige, der zwischen den Welten schwebt, der neues Flair bekommt. Das wäre mir sinnvoll. Und ich glaube, da muss man noch besser dran arbeiten. Also insofern, Titelsituation ein bisschen unglücklich. Hast du denn noch eine Situation oder Dinge, die dich gestört haben in diesem Jahr?
Nee, ich glaube, das sind so wirklich die Kernpunkte, die mich gestört haben.
Okay, dann kann ich dir noch ein bisschen was sagen. Kein Problem.
Vielleicht fällt mir auch noch was ein. Vielleicht kann ich ja noch weiter meckern, während du meckerst.
Ja, es sind halt zwei Sachen. Also auf der einen Seite merke ich noch, ich verstehe es nicht. Und das ist, irgendwie finde ich es unnötig. Aber vielleicht erklärt das eine das andere. Und das ist die offensichtliche Vermeidung von allem, was irgendwie mit AEW zu tun hat. Also das verstehe ich nicht. Also ich meine, ist doch klar, dass es halt eine Liga gibt, die irgendwie auch eine gewisse Relevanz hat und dass man die irgendwie versucht, wie Lord Voldemort, auch gar nicht so darüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal irgendwas zu AEW gelesen. Das letzte Mal, dass ich was zu Ring of Honor gelesen habe, als eine Person, ein Wrestler, auch bei Ring of Honor mal aufgetreten ist. Alan Angels beispielsweise. Und da wurde auch nur Ring of Honor genannt und jetzt nicht AEW, wo ich mir denke, okay.
Ach, das ist ja witzig, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, womit hängt das zusammen? So, was soll das? Das finde ich irritierend. Ich meine, es gibt ja jemanden, der jetzt hoffentlich bei Karat antritt, Ares, der offensichtlich unter AEW-Vertrag ist. Ich weiß nicht, wie die Situation ist, ob es da Streitigkeiten, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das will ich jetzt auch nicht hineininterpretieren, aber Situationen gibt, die das der WXW, sag ich mal, unmöglich machen, über den AEW zu sprechen, aber ich finde es so ein bisschen unnötig. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die Kooperationsmöglichkeiten sind, ob das vielleicht auch dementsprechend komplex ist, vielleicht kriegt man keinen Wrestler gerade. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Es gibt ein paar Ligen, die das machen. RevPro beispielsweise ist ja sehr regelmäßig in einem Konstrukt, in einem Verbund, genauso wie jetzt hier im LL. Da gibt es diesen Talent Exchange ja sehr regelmäßig. Noch ein, zwei, ein paar andere Ligen, wo Wrestler, Wrestlerinnen ja auch auftreten. Wir haben ja beispielsweise letztens das mit Mercedes Moné gesehen, die durch ganz Europa getourt ist, aber keinen Stopp in Deutschland gemacht hat, was auch ein bisschen schade ist im Grunde. Ja. Natürlich, das kann alles auch mit Finanzierungssituationen zu tun haben, aber wie gesagt, dieses komplette Vermeiden und dann noch, und das ist der nächste Punkt, der mich ein bisschen ärgert, zumindest der mich, ja, was mich ein bisschen stört, dieser offenbar wieder aufflammende Kontakt zur WWE.
Das wäre jetzt mein Punkt gewesen, den ich anschließen wollte, der daraus weiter erwachsen ist letztlich. Ne?
Ja, genau. Erzähl ruhig weiter, genau.
Da kann man nämlich die andere Promotion dann auch mal reinnehmen. Und was wir ja zuletzt hatten, war die Situation um Leon Slater, der ja dann, das ist natürlich total toll für ihn gewesen, dass er bei John Cenas letztem Match antreten konnte, na, bei dem Event.
Auf jeden Fall.
Es war dann aber leider extrem problematisch, dass er kurzfristig seine Bookings im UK und auch in Deutschland dann absagen musste. Und das ist etwas, ich verstehe den Faktor Leon Slater, der ist halt ein Typ, der auch wahrscheinlich Fans zieht, wahrscheinlich auch in Deutschland. Und der ist halt auch extrem gut. Ich verstehe diesen Faktor. Aber wenn du dann als Promotion in die Situation kommst, dass du dann wiederum Matches absagen musst, weil der ja mit anderthalb Beinen quasi schon bei der WWE ist, dann stellt sich für mich doch die Frage, welchen Mehrwert das am Ende hat, den zu buchen, wenn die Wahrscheinlichkeit dann doch recht hoch ist, dass du in eine Situation kommst, in der du dich wieder erklären musst, warum das Ganze nicht geklappt hat und dann keinen Ersatz präsentieren kannst so kurzfristig. Das finde ich schon störend.
Ja, finde ich auch störend und ist tatsächlich einfach auch schade. Ich finde es schade. Die Sache ist die, wenn du im Markt schon weißt, ah ja, guck mal, der ist jetzt eh mit anderthalb Beinen in der WWE, da stelle ich mir ehrlich gesagt auch die ketzerische Frage, ist es überhaupt notwendig, Leon Slater dann für 2 Wochen oder, keine Ahnung, für 4, 5 Shows dann unbedingt bei der WXW zu haben? Oder nehme ich lieber nicht den Fokus und gebe dem jemand anderem, der potenziell nicht so schnell weg ist? Ne?
Ja, weil ja, klar, ja, dann ist halt die Frage, ja? es war ja letztlich auch ein Four-Way-Match, in das man ihn reingebucht hat.
Ja, klar. Aber die Wochen zuvor war er ja prominent. Weißt du, er war ja
das ist richtig,
in
das
Hamburg richtig. Prominent. Ja. Ich meine, das war ja alles, ganz ehrlich, wer die Wrestling-Szene im Blick hat, weiß, wie schnell da der Hase läuft. Dadurch, dass die WWE so eine, ja, also man könnte es neutral formulieren und sagen, Kooperation mit TNA hat, was im Endeffekt Bullshit ist, weil die ziehen sich die besten Talente raus und irgendwann haben sie kein Interesse mehr an dem Rest und dann ist vorbei. Wenn der Hardy
also letztlich, weg ist. Letztlich ist das eine große Leiharbeiterfirma.
Es ist eine Leiharbeiterfirma. Man tut so, als wäre das jetzt eine große Kooperation. Ja, TNA wird in 2 Jahren davon sehen, was sie haben. Jetzt haben sie erstmal einen TV-Vertrag, alles gut und schön. Das ist ja auch schön für jeden Wrestler, aber im Endeffekt wird Slater perspektivisch dort arbeiten bei der WWE, jetzt ist er ja schon bei NXT und so weiter und so fort. Es wird auch ein Joe Hendry, wenn der Stick nicht irgendwann vorbei ist, was ich mir auch vorstellen kann, wird der auch da arbeiten. Dann hast du halt viele Leute, dann hast du irgendwie Ja, keine Ahnung, der ehemalige Dolph Ziggler wird dann weiter bei TNA rumwursteln. Viele Leute, die es bei NXT nicht geschafft haben, werden dann bei TNA unterwegs sein. Ja, das ist so ein Leiharbeitersystem, kann man machen. Aber es muss man nicht auch alles immer so richtig positiv sehen. Aber wenn du halt schon weißt, dass Slater, der ein unfassbares Talent ist, der bei RevPro eine der wichtigsten, tollsten, spannendsten Figuren war, der dem die Türen offen stehen, dann weiß ich, muss ich ihn dann vielleicht, wenn ich schon weiß, dass der eh bald diese Bookings bekommt, weiß ich nicht, ob es so notwendig ist, ihn noch in prominente Spots zu packen. Okay, man hat es gemacht. Okay. Aber was auf der anderen Seite mich dann zusätzlich noch ein bisschen irritiert, ist dann die Tatsache, dass plötzlich ein LJ Cleary wieder bei der WXW mal für ein Match ist. Und es ist auch, wird auch nicht aufgebaut. Jetzt ist irgendwie Cappuccino Jones kommt jetzt im Anfang des Jahres. Der hat mit der WXW auch nichts zu tun. Und es gibt keinen Aufbau. Also es ist jetzt, da bekommt man leider das Gefühl, dass die WWE gesagt hat, ach hier, komm hier, der, ne, es wäre doch mal ganz gut, wenn der auch mal in Europa antritt. Hier bekommt ihr den mal. Das heißt, also für mich hat das leider auch so ein bisschen ein Geschmäckle. Und ich bin auch nicht so heiß, irgendwelche WWE-ID-Prospects unbedingt in Europa zu sehen. Cappuccino Jones hat, I don't care, actually. So, dann sehe ich lieber einen Dieter Schwarz, dann sehe ich lieber einen Heinrich Zorn. Das sind die Leute, mit denen ich mich verknüpfen will und auch ein Gefühl für den Charakter bekommen will. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ist nett, aber es ist auch völlig egal. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil man auf der einen Seite eine andere Promotion irgendwie gar nicht beachtet, was sein kann, dass das irgendwelche rechtlichen Situationen hat. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Situationen, die es der WXW unmöglich machen, mit AEW überhaupt näher in Kontakt zu treten. Kann ja sein, vielleicht gab es das Kontakte und die sind nicht im Guten verlaufen, das kann auch alles sein. Aber auf der anderen Seite halt zu sehen, dass random Wrestler, die im Endeffekt mittelmäßig bekannt sind, dann hierher kommen und dann Cards voll machen, bei denen ich sagen würde, yo, aber Cappuccino Jones, ob ich Cappuccino Jones habe oder ob ich einen Dieter Schwarz habe oder ob ich einen Ricky Sosa erst recht, mal gucken, wie lange der noch da ist. Also es gibt ja viele junge Leute, die jetzt gerade, das ist ja einer der ganz, ganz großen positiven Punkte, auf die ich nochmal nachher zu sprechen kommen will, aber wie geil viele Talente wir gerade haben, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja super cool, wenn wir sehen, guck mal, da passiert wirklich was in der Academy. Wir hatten, du hast eben angesprochen, Soltan, ein spannender neuer Wrestler. Ja, da sind so viele coole Leute, auch ein Alexander Bellamy. Interessanter Typ, spannend. Da sind
der
so
ist
viele
übrigens
Leute.
Wirklich gut, der hat unglaublich gute Fundamentals, ja.
Ja, genau. Also, du
M4.
Siehst, wie, genau, M4, was ein Typ, sieht spannend aus. Also das heißt, dann will ich doch vielleicht eigentlich meine Zeit lieber damit verbringen. Das ist das, was ich mir dabei denke. Das sind die letzten Sachen, die ich habe, die ich da so großartig kritisieren kann. Aber das wollte ich nur noch mal mit zu bedenken geben.
Ja, ich kann das definitiv nachvollziehen. Vielleicht können wir da noch eben einen Punkt sagen, den wir ja schon angeschnitten hatten. Das Herbstturnier, das fanden wir ja nicht so wirklich gut von der Zusammensetzung her, dass man eben letztlich in Anführungsstrichen gezwungen war, so ein Weekend Pass zu kaufen, anstelle von einem Tournament Pass, den man kaufen konnte, weil ja bei allen Shows Turniermatches stattfanden. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, dass das Turnier dann am Ende doch ein bisschen unter Zuschauermangel gelitten hat, gerade wenn man den Sonntag eben anschaut, wo 303 Fans in der Turbinenhalle 2 waren, was jetzt nicht viel ist, dann ist die Frage, ob sich das so gerechnet hat. Und ich war da wirklich auch kein Freund von. Ich habe auch, glaube ich, an diesem Wochenende, wir haben irgendwie 2 oder 3 Shows mitgenommen und haben uns ansonsten dann auf die Catch-WG fokussiert. Das war auch ganz nett. Aber ich habe schon vermisst, dass man so ein Festival hatte, bei dem man sich auch aussuchen konnte, zu welcher Show man geht, ne?
Auf jeden Fall. Ja, hab ich auch so ein bisschen vermisst. Finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich es in den vergangenen Wochen schon fast wieder vergessen hatte, aber ist auch ein Punkt, bei dem man sagen kann, könnte man vielleicht nochmal optimieren.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, genau. Das war es dann eigentlich schon.
Also, ihr seht, wer Schelte verteilt, muss auch loben können. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar gibt es ja aber auch viele positive Entwicklungen. Und ich will auf eine ganz, ganz wichtige positive Entwicklung direkt mal kommen. Und zwar gefällt es mir, und ich finde es herausragend und wichtig übrigens auch für Leute, die schon lange dabei sind, es gibt generell wieder tiefere Stories. Und das ist das, was ich 2024 tatsächlich ein bisschen vermisst habe, wo ich gedacht habe, irgendwie kratzt alles auf der Oberfläche. Was wir mit Ahura und Elia Bloom gesehen haben. Und ehrlich gesagt, dann könnte man sogar weiter treiben mit Ahura und Manders und gleichzeitig Bloom und Tihani. Ich finde diese ganze Verwebung, ich finde diese ganzen Zwischentöne, das finde ich richtig cool. Denn es regt dazu an, dran zu bleiben. In dem Kontext finde ich es auch wichtig zu erwähnen, wie wichtig der Vlog mittlerweile geworden ist, der auch an Relevanz dazu gewonnen hat. Super tolle Arbeit an jeden in der WXW, das Produkt relevanter zu gestalten. Und
lass mich da gerade mal, bei dem Vlog rein, weil nämlich ich bin ja in Borken gewesen mit 3 Freunden von mir und die hatten alle einen unterschiedlichen Bezug zu Wrestling, mal mehr, mal weniger. Und ich habe ihnen dann den Vlog aus Hamburg geschickt. Das war der letzte, der veröffentlicht wurde vor Dezember. Und das hat denen wirklich geholfen, in diese Storylines reinzufinden, obwohl sie gar keine Berührungspunkte damit gehabt haben vorher. Deswegen, das ist schon ein extrem starkes Vehikel, um, wie du sagst, diese Storyline-Tiefe auch herzustellen, weil du da eben auch mal etwas Subtiles droppen kannst, was du später wieder aufgreifen kannst. Und das wird ja auch gemacht.
Ja, muss wirklich sagen, das hängt natürlich an vielen Faktoren. Der technische Faktor und der produktionelle Faktor, da muss ich wirklich die WXW loben. Das hat man immer besser hinbekommen. Es lohnt sich, die Vlogs zu gucken. Selbst wenn man die Matches ja schon gekannt hat, weil man selber vor Ort war, spult man ein bisschen nach vorne, guckt sich dann die Backstage-Segmente an. Das finde ich gut. Man achtet mittlerweile auch darauf. Man gibt mehr Leuten auch die Möglichkeit, was zu sagen. Das finde ich super. Und dann kommt aber natürlich der andere Aspekt noch dazu, dass wir Leute haben, die auch Geschichten erzählen können. Und da ist ein Elia Blum ein sehr großes Positivbeispiel, der mit seiner bisschen düsteren, aber natürlich trotzdem sympathischen Authentizität, der mit den Menschen sich verknüpfen kann, bei dem Leute das Gefühl haben, sie gucken das auch gerne, weil sie wissen, wie Elia Blum tickt. Und genauso geht es bei Uhura auch. Ich glaube, Uhura, mit dem werde ich später noch, das ist ein kleiner Spoiler, zu sprechen kommen, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Storyline 2025. Sei es mit Blum, wo die beiden so ein Game, wer ist Erwachsener, haben, wo Uhura so ein bisschen der Lehrer schon fast von Blum ist. Ja. Sei mal chill, ne, Bruder, es läuft alles. Und gleichzeitig mit Manders so ein Ding am Laufen hat. Also das ist sehr, sehr cool. Tolle Verwebung. Und für mich ein ganz, ganz großes Pluspunkt 2025.
Ich möchte da direkt anknüpfen, weil ich da auch einen Pluspunkt erwähnen möchte, der meiner Ansicht nach in einigen Kreisen schlechter wegkommt, als er tatsächlich ist. Ich möchte die Entwicklung von Elia Blum erwähnen, denn das war wirklich nicht einfach für die WXW und auch für ihn insgesamt als Charakter überhaupt in diesem Jahr so zu funktionieren, wie es dann am Ende jetzt ist. Denn wir müssen ja mal erwähnen noch, dass er Anfang des Jahres eigentlich bei Karat gegen Peter Tihani um den World Title antreten sollte im März. Und dann hatte sich Peter Tihani ja eine Verletzung zugezogen, die dafür sorgte, dass der Titel vakantiert wurde. Und bei Karat hing der wirklich, also Elia Blum, der hing wirklich extrem in der Luft. Das fanden wir ja damals, als wir da live gewesen sind. Dann hat man ihn in verschiedene Singles-Matches gebucht, um irgendwie da ja seine Heat hochzuhalten. Ne? Das hat aber auch nicht so richtig gut funktioniert. Ich gehe nochmal eben in seine Matches rein, die er da hatte. Das war gegen Danny Jones, gegen Cara Noir, einen ehemaligen Sieger von Karat. Dann hat er ein Match gegen Adam Priest gehabt auf der Road nach Frankfurt, wo er dann das Match oder auch gegen Thomas Shire, wo er dann das Match gegen One Count Manders verloren hat um den Unified Title. Und da hat man auch schon gedacht, okay, diese Storyline dieser Zug ist jetzt erstmal für längere Zeit abgefahren für Elia Blum. Aber man hat das wirklich geschafft, über diese Storyline mit Uhura Elia Blum auch wieder so relevant zu machen, dass der auch weiterhin in Main-Event-Situationen eingesetzt werden kann. Der hatte nämlich zuletzt auch in Borken den Main-Event gegen Axel Tischer und hat da auch den Sieg davon getragen. Das war wirklich aus Promotion-Sicht schwierig, diese Situation zu lösen mit dem World Title bei Karat, um dann gleichzeitig sowohl Tihani als auch Elia Blum als auch Uhura am Ende des Jahres als die drei zu positionieren, die in den nächsten Monaten auf jeden Fall Richtung World Title gehen werden.
Und Manders ist auch noch da, auf jeden
Fall.
Manders
ist auch noch da, genau.
Also finde ich auch. Ich finde es schön, dass du das so illustriert hast, weil das ist für mich eine der positivsten Überraschungen, das so hinzubekommen. Dementsprechend Chapeau an die WXW, das so hin, also das auch wirklich so umgebogen zu haben, dass wir das Gefühl haben, da stehen halt echt Main-Eventer. So, ne? Und das macht Spaß und das ist total cool und das ist eine Flexibilität, die dann im Main Event stattfindet und dementsprechend bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Also sehr positive Entwicklung. Eine positive Entwicklung übrigens auch, die es für mich leichter gemacht hat, Relevanz in gewissen Dingen zu sehen, ist die Tag-Team-Szene, die besser geworden ist.
Ja.
Also du hast es wirklich geschafft mit KXS, mit Planet Gojira, mit The Grind, aber auch mit den Greedy Souls, die eine super Ergänzung in dem Gesamtkonstrukt sind. Interessante Teams zu etablieren und übrigens hast du es auch geschafft, endlich ein Team zu etablieren, eine lange, lange Findungsphase, die jetzt endlich in einem, ja, hoffentlich lange bestehenden Projekt gemündet ist mit Rambo und Metehan, wo sich zwei gefunden haben, die sich lange kennen, wo ich das Gefühl habe, auf die werde ich auch nochmal zu sprechen kommen später, hey, das ist richtig geil, so kann das echt miteinander funktionieren und das heißt, du hast automatisch echt viele Tag-Teams, die regelmäßig miteinander catchen und das ist cool und dann bleibt diese Tag-Team-Szene einigermaßen lebendig, das ist super.
Ja, das würde ich auch sagen. Und gerade The Grind ist da, finde ich, das Paradebeispiel, weil das auch zwei Wrestler kombiniert, die in ganz unterschiedlichen Situationen ihrer Karriere einfach sind. Denn wir haben ja mit Lawrence Roman jemanden, der schon Unified World Wrestling Champion war. Und
ja.
Von da aus dann wieder etwas zu finden, was trotzdem in irgendeiner Art und Weise Hand und Fuß hat auf der Card und nicht Main Event, im Main Event zu sein, ist schon für so einen Charakter gar nicht so einfach.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du dann eben Nick Schreier als jemanden, der auf der Karriereleiter beziehungsweise in der Hackordnung bei der WXW natürlich deutlich unter Lawrence Roman steht, der aber genau davon profitiert. Und das ist ja auch die Storyline gewesen in den vergangenen Monaten, dass Nick Schreier immer mehr davon profitiert, mit Lawrence Roman zu trainieren, aber auch anzutreten. Und dieser Unterschied zwischen den beiden, das ist eigentlich das, was ein richtig gutes Tag-Team auch ausmachen kann, dass da eben so sozusagen der Lehrer und der Schüler zusammenkommen und sich aber immer weiter annähern, auch in der Hackordnung gesagt, der Promotion. Ne? Genau, das ist ja auch das, was das Ganze befeuert. Und das Ganze hat über das ganze Jahr verteilt ja mit Planet Gojira auch eine wirklich gute Storyline gehabt. Wir haben ja unter anderem, ich gehe wieder darauf zurück, auf die Show in Dinkelsbühl, da haben wir ja das Match schon mal gesehen. Ne? Die sind ja in diesem Jahr einige Male gegeneinander angetreten und es hat immer wieder einen kleinen anderen Schliff gehabt, dieses Match. So dass es dann am Ende des Jahres auch dieses finale Match geben konnte, was dann eben über das gesamte Jahr gut aufgebaut worden ist.
Fand ich auch. Also genau das, was du sagst. Ich finde sowieso die Story mit Planet Gojira und dieser Fehde, auch als alter Verbundenheit bezüglich Amboss und Lauri mit neuem Partner, Dreisker auch mit neuem Partner. Ich finde, es hat super funktioniert. Es war eine tolle Erzählung und hat wirklich dazu beigetragen, dass diese Tag Team Division in diesem Jahr für mich echt nicht stale gewirkt hat. Ganz im Gegenteil, es war auch bedeutsam, es war auch wichtig, Tag Team Wrestling zu sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für eine Liga echt nicht unterkomplex ist, sowas herzustellen. Und das haben sie in meinen Augen wirklich gut gemacht. Dementsprechend Chapeau. Eine echt positive Entwicklung, die Tag Team Division spannend zu haben. Die Greedy Souls werden auch noch mal eine Rolle spielen. KXS wird, obwohl die eigentlich Woche für Woche zu einem geilen Match, von einem geilen Match zum nächsten kommen,
ja,
vielleicht jetzt erst noch mal wieder ein bisschen Singles-mäßig probieren. Vielleicht da gibt's ja auch schon kleine Risse und Tendenzen.
Also Axel Tischer kannst du natürlich immer ein Main Event packen, ne? Das genau. Ist ja keine Frage.
Genau, also das super gute Entwicklung und eine positive will ich noch, neben der, wir haben es ja gerade gesagt, in der zweiten Hälfte wieder mehr Frauen im Programm, ganz wichtig für mich, aber noch was anderes, was Gutes, und zwar, ich fand das zwei Tage in einer Stadt, mehrere Tage in einer Stadt, die nicht unbedingt Oberhausen ist, eine tolle Sache, ich glaube, das ist riesig aufwendig für alle, aber so eine Stadt wie Hamburg, die hat's auch drin, sowas würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, das fand ich ein tolles Experiment.
Ja, das fand ich auch wirklich, hat sich auch wirklich gelohnt, da bei beiden Shows dabei gewesen zu sein.
Super. Also, ihr seht, wer ein wenig pöbelt, kann auch positiv sprechen. Das gehört dazu. Und wenn wir dann positiv sprechen, müssen wir natürlich eigentlich auch über positive Neuerungen sprechen, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Und da komme ich zum Newcomer des Jahres. Und wenn du willst, überlasse ich dir gerne das Wort, wenn du direkt jemanden hast.
Ja, also für mich ist das Ricky Sosa, der bei der WXW unglaublich eingeschlagen hat. Da kann man natürlich auch noch Soltan direkt dazu zählen. Die beiden sind ja Soltan war schon, glaube ich, ein bisschen länger da. Die beiden hatten aber bei der Plus 18 Show, bei dem Pro Wrestling Grand Prix, dieses tolle Match miteinander, das auch alle alle bei den Zuschauern, alle bei den Zuschauereien wirklich gefallen hat. Und beide haben wirklich eine große Zukunft, glaube ich, in der Wrestling-Szene insgesamt, was schon angedeutet, man weiß ja immer nicht, wie lange die so da sind. Und dann hatten wir ja auch das Match um den European Title bei der Anniversary Show, bei der sie dann mit dem Veteran Josef Fenech Jr. jemanden dabei hatten, der ihnen auch helfen konnte, was das Ganze, die Match-Zusammensetzung anging. Das hat sehr super funktioniert, ist ein Match, was super weggekommen ist. Ricky Sosa ist jemand, den ich bei Pro Wrestling Holland Anfang des Jahres schon immer gesehen habe und der mir dort auch schon sehr gut gefallen hat. Der ist auch ein Regular für Banger Zone Wrestling natürlich, ne? Also kommt da auch in dieser Szene, in diesem Teil der europäischen Szene immer weiter rum. Der ist seit 4 Jahren dabei, er ist immer noch sehr jung und ich hoffe mal, dass der noch einige Jahre uns erhalten bleiben wird. Der andere, den ich gerade schon erwähnt habe, ist Soltan, der, ich sehe gerade mal eben, guck mal gerade, wie lange der schon bei der WXW, der hatte 2024, hatte der schon 9 Matches, also das ist jemand, auf den man, glaube ich, in den nächsten Monaten mal auch schauen kann, wenn es mal wieder so Richtung Shotgun-Titel geht, wenn der mal wieder zur Verfügung steht für andere Geschichten außer Hector und Cash. Der ist wirklich unglaublich gut. Ich hatte es gesagt, als ich über dieses Six-Man-Match gesprochen habe, da war er auch eingebunden. Ich fände es richtig cool für ihn, wenn er mal eine Tour mit Dragon Gate bekommen würde. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für ihn. Das würde ihm nochmal einen weiteren Feinschliff geben für seinen Charakter, für sein Wrestling auch, der was ihn wirklich weiterbringen würde. Und du hast eben auch schon genannt, Madison Marley, das ist so die dritte, die ich nochmal einfügen würde. Die hat sich auch wunderbar eingefügt in das Roster, kommt super an bei den Zuschauern auch, hatte diese tolle Geschichte mit Jay Nero. Also das sind drei Leute, die mir wirklich gefallen haben in diesem Jahr und bei denen ich sagen würde, dass dadurch auch, dass wir neue Leute jetzt wieder im Roster haben, dass mir das Roster so am Ende des Jahres schon besser gefällt, als wir das hatten Anfang des Jahres. Und da ich ihn gerade noch mal hier auf der Karte sehe, wollte ich auch noch Dieter Schwarz
Ja, jetzt
erwähnen,
nimmst du mir meinen hier weg. Ja.
Entschuldigung, aber
Kein
Dieter
Problem.
Schwarz ist wirklich gut. Aber du darfst ja dann gerne deine Lobhymne jetzt hier auf Dieter Schwarz singen.
Nee, ist ja vollkommen gut. Du hast natürlich, ich habe jetzt keine Reihenfolge mehr gemacht. Für mich war der Newcomer des Jahres für mich ganz klar Dieter Schwarz. Ich finde, es ist total spannend zu sehen, wie ein Wrestler, der auch schon jahrelang ja auch woanders wrestelt, jetzt endlich seinen Weg auch dauerhaft zur WXW gefunden hat. Ist ja immer schon auch 2024 mal ein bisschen unterwegs gewesen. Aber jetzt in dieser Regular-Kombination jemand, der ja mit seiner Andersartigkeit, die wir ja, also ein bisschen deutsche Timothy Thatcher, so ein bisschen, ja, er
Ja,
sieht da so in
ein
der
bisschen.
Catch-Connoisseur, hat einen guten Namen, er kann in meinen Augen auch schon ganz gut reden, also gut Lehrer, aber ich glaube, er ist Lehrer tatsächlich, also natürlich, aber es geht natürlich auch darum, kann er irgendwie die Leute begeistern? Ich merke schon, dass das Oberhausener
Weißt du?
Publikum sofort bei ihm dabei war und das ist etwas, wo ich sagen muss, das färbt auch auf andere Städte ab und Dieter Schwarz ist mittlerweile ein Name, mit dem kann man rechnen. Ich habe so ein bisschen leichte Vibes, dass also Baron von Hagen in anders, ja, aber so ein bisschen, also ist natürlich
Ja.
ganz anders von der Körperform und von allem, aber irgendwie ist das so die Renaissance von all dem, was wir immer mal wieder bei der WXW gesehen haben, was gerade bei der WXW auch gut funktionieren kann. Und ich freue mich auf ein Jahr 2026 mit Dieter Schwarz. Der hat gute Matches gehabt, gegen beispielsweise Ilja Bloom, gegen Leon Slater ein tolles Match gehabt in Hamburg. Das hat mir super gut gefallen. Der hat zwar jetzt nicht immer gewonnen, das ist auch
Ja.
klar, aber er ist jemand, der schon gezeigt hat, er kann viele Leute an den Rand einer Niederlage bringen. Und ich bin absolut sicher, dass Dieter Schwarz, wenn er verletzungsfrei bleibt, eine größere Rolle 2026 spielen wird.
Da gehe ich absolut mit und das ist ja auch immer wieder eine schöne Entwicklung, denn im Wrestling geht es ja auch nicht immer nur darum, wer am Ende gewinnt, sondern darum, wer eine Entwicklung nimmt. Und diese Entwicklung hast du angesprochen, immer diese Matches, die er dann knapp verloren hat, in denen er auch mal zeigen konnte, dass er durchaus in der Lage wäre, dieses Match gewinnen zu können, eventuell in der Zukunft mit ein bisschen mehr Erfahrung. Auch das ist eine wunderbar subtile Geschichte, die immer nebenbei erzählt wird.
Ja, also ich bin großer Fan und freue mich, dass du genau das, was du gesagt hast, ja auch wirklich stattfindet. der Kader oder das Roster der WXW ist tatsächlich ein bisschen breiter. Ist tatsächlich breiter, wenn es darum geht, nicht in der Körperform,
sondern das ist auch bei einigen in der Körperform breiter geworden, wenn ich mir Elia Blum so angucke. Ne?
Auf
der
jeden
hat ganz
Fall.
Viel zugelegt.
Oh ja.
Also er ist nicht, er ist nicht dick geworden,
nein,
sondern er
darum
sieht einfach
geht's ja nicht. Wirklich,
muskulöser aus.
Genau. Ist muskulöser, ist ein ganz schöner Watz geworden. Das ist natürlich auch wichtig, gerade für die Aktionen, die im Ring stattfinden, da sich auch dementsprechend Muskelmasse anzupacken. Also das ist eine super Sache. Ich glaube, das hilft ihm wahrscheinlich auch, aber es ist tatsächlich so, dass wir im Tag-Team-Bereich mehr Leute haben. Wir haben in der Frauendivision mehr Menschen. Wir haben in der Rookie-Dichte haben wir jetzt echt viele Leute, die nachrücken. Natürlich ist da der eine oder andere noch grün, das müssen wir abwarten, aber wir wissen, vieles kann man auch durch gute Gimmicks, ich will nicht sagen kaschieren, dann hast du Leute, die Alex Duke eigentlich mal gucken, ob die den nächsten Schritt gehen, ob das im Tag-Team verbleibt oder ob es da andere Dinge gibt. Also ich glaube, der Kader der WXW macht auf jeden Fall Laune für 2026. Und wenn es dann darum geht, dass wir gute Newcomer haben, ist es natürlich aber auch immer wichtig, dass die natürlich in Fäden eingebunden werden, die uns natürlich dranhalten. Und da will ich dich fragen, lieber Stricker, hast du denn eine Lieblingsfäde des Jahres?
Ja, Ahura gegen Elia Blum. Das ist ziemlich eindeutig, oder?
Ja, auf jeden Fall habe ich auch. Definitiv. Also die Story der beiden Wortgefechte, auch authentische Intensität, die Untertöne.
Das ist ein schönes Schlagwort, ja.
Ja, die Untertöne, dann gleichzeitig einer der wichtigsten und spannendsten Kämpfe in diesem Jahr beim König der Catcher. Mhm. Es ist das viele zwischen den Zeilen. Das gefällt mir super gut zwischen beiden. Und es ist auch, dass da ist keiner gut und böse. Weißt du, was ich meine? Sie leben zwischen den Welten. Und klar ist natürlich Blum der klarere Babyface. Aber Ahura ist einfach nur Ahura. Das ist halt auch ganz geil.
Ja, es steht auch 2-2 zwischen den beiden. Wenn wir Matches dieses Jahr nehmen, da hatten wir das Match in Hamburg Anfang des, oder im Mai diesen Jahres. Ahura besiegte dann Elia Blum. Dann hat Elia Blum in Dinkelsbühl gegen Ahura gewonnen. Dann hatten wir dieses verrückte Doc Holler Submission Match in Frankfurt, bei dem Elia Blum die Oberhand behalten hat im Juli und dann das von dir angesprochene König der Catcher Finale und immer wieder auch Auftritte im Vlog, den wir ja auch schon genannt haben, zwischen den beiden. Und das Ganze wird sich auch in 2026 sicherlich weiter erzählen, wenn wir dann Richtung 16 Karat gehen. Also zwischen den beiden hat die Chemie definitiv gestimmt.
Definitiv, die stimmt und das ist wirklich toll zu sehen, weil es sind beides noch Wrestler, die natürlich, Ahura ist schon echt lange der WXW, klar, Blum noch nicht und er schafft es auch, wobei ich auch bei Ahura immer sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass man sich noch ein Stück weit immer neu entwickelt, neu entwirft, neu darüber nachdenkt, wie der eigene Charakter auszusehen hat und genauso war es ja bei Elia Blum auch, der deutlich düsterer geworden ist, also das ist eine Top-Story von zwei Leuten, die echt an der Schwelle sind. Oder der eine hat es vielleicht schon erreicht, aber wirklich internationales Top-Talent zu sein, das darf man nicht vernachlässigen. Wir gucken immer in die USA, wir gucken darauf, wer da so unterwegs ist. Und das ist ein Ding, das vergisst man manchmal. Viele Leute sind groß, weil sie bei einer großen Promotion sind. Also, und viele schaffen nicht die Übersetzung, dass sie noch groß sind, wenn sie in einer kleinen Promotion sind. Also viele Wrestler, die mal bei der WWE waren, da könnte man sagen, oh, das sind aber große Draws, das sind große Nummern. Wenn sie in andere Promotions gehen, werden sie kleiner, weil dann nicht das Fundament da ist, was die WWE ihnen natürlich mit TV-Zeit, mit irgendwie einem Gimmick, vielleicht einem guten Look gibt. Und dann ist es so, dass viel davon abbröckelt, dass die erste Zeit funktioniert ist, alle Aufträge, jede Indie-Show will ich haben und plötzlich will ich keine, bist du nicht mehr so interessant. Das ist selbst bei Leuten wie Karrion Kross, der sogar in meinen Augen sogar noch ein Typ ist, aber zeigt sich, dass das sehr schnell abblättert. Ne? Also wann haben wir über Karrion Kross in der WXW gesprochen? Dann vermissen wir den irgendwie nicht so. Ne? Und das ist schon ein deutliches Zeichen, davon gibt es echt einige. Und das Spannende ist, wenn es Leute aber hier in Europa schaffen, ein Charakter zu sein, in der Promotion überall, sei es in Oberhausen, in Hamburg, in Dresden, in Frankfurt, sich zu etablieren, dann ist das wichtiger, als man denken mag. Weil die Standhaftigkeit, die beispielsweise ein Gunther bzw. Walter jetzt in den USA auf einem absoluten Niveau hat, die hat er zu einem gewissen Punkt auch dadurch bekommen, dass er sich hier überall heran und hochgekämpft hat. Und es ist auch bei dem Ilya Dragunov der Fall. Der Dragunov ist ein Charakter, selbst wenn er rausgelöst aus der WWE wäre, könnte der in angepasster Version bei AEW funktionieren. Es könnte in einer anderen, in einer härteren Gangart, in einer anders körperlichen Gangart auch funktionieren in Japan. Er würde bei RevPro immer ein relevanter Charakter sein. Die halten sich, weil da mehr dahinter steckt. Und dieses Fundament, was jetzt gebaut wird, bei einem Ahura, bei einem Ilya Bloom, ist das Fundament, selbst wenn man in der WWE ist, aber selbst wenn man nicht mehr in der WWE ist, erfolgreich zu sein. Und das, finde ich, ist etwas, was man nicht hoch genug schätzen kann.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Da gibt es von mir nichts mehr hinzuzufügen eigentlich.
Hallo, lang gelabert. Gut, wenn es gar nichts mehr hinzuzufügen gibt, aber vielleicht hast du ja noch andere Fäden, die du toll fandest.
Ja, ich wollte dich fragen, wie du zu der Fäde stehst zwischen Ilya Bloom und Robin Christopher Vorwerk.
Ja, positiver als zur Situation mit Tihani. Ja. Also ich finde, dieses Gefühl, was mir Bloom und Vorwerk gegeben hat, hat eine Authentizität, die für mich das alles gut erzählt hat. Ich fand auch das Ende jetzt mit, kann man sagen, es war ein bisschen zu lang, ne? Vorwerk hat sich auch gut verkauft, aber ich finde Blumen, Vorwerk, das Ende gut und ehrlich gesagt, auch das Ende im Vlog, liebe Leute, schaut euch den Vlog an, weil irgendwie hat Blumen dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Gerechtigkeit erfahren. Er hat ein bisschen Genugtuung gehabt. Er hat gleichzeitig Vorwerk den Credit gegeben für den Kampf, den er gemacht hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, they are on good terms now. Das finde ich eine schöne Art der Erzählung, weil sie mehrdimensional ist und Raum für Interpretation lässt. Das hat mir gut gefallen. Ich bin tatsächlich übrigens kein großer Freund der ganzen Tihani-Sache. Aber da muss ich leider ein bisschen Salz in die Suppe von vielen spucken, weil mein Gefühl leider bei Tihani nicht ist, dass er ein großer World Champion ist. Ich sehe es nicht. Ich finde, irgendwas fehlt mir bei Tihani. Aber das, was mir bei Tihani gefehlt hat oder fehlt, so als Etablierung, als Top-Player, sehe ich tatsächlich in der Storyline mit Vorwerk, der sich dadurch auch echt gerettet hat. Weil wenn wir ehrlich sind, war das ein krasses Loser-Stable, was er die letzten Monate da etabliert hat. Ja, und dass es trotzdem noch relevant blieb.
Aber es ist ja nicht der Stable, der relevant geblieben ist. Ne? Das sind ja nur Tihani und er eigentlich, die relevant geblieben sind. Also dieser Stable war schon wirklich, also
puh. Aber wie siehst du das denn?
Ich bin da auch bei dir. Ich fand das Match bei der Anniversary auch ziemlich unterhaltsam. Ich fand insgesamt die gesamte Situation, die ganze Fehde unterhaltsam. Wobei man auch mal durchaus einwenden darf, und das ist etwas, was Ian und Mike Hilby in ihrem Podcast, in ihrem englischen Podcast über die WXW auch gesagt haben. Warum ist Vorwerk überhaupt in der Situation, dass er Forderungen in den Vertrag reinschreiben kann, für das Match zwischen ihm und Ilya Bloom, wenn doch seine Managerlizenz ausläuft? Ist da nicht die WXW eigentlich völlig am längeren Hebel? Logischerweise.
Ach, da hat wohl jemand geschlafen.
Ja, da hat wohl jemand bei dem Vertrag geschlafen, dass der so eine Klausel da reinschummeln konnte, der Vorwerk. Ne, aber also das war das Einzige, was ich auch wirklich sagen würde, das hat keinen Sinn ergeben. Aber es hat dafür gesorgt, dass wir einige unterhaltsame Segmente hatten, in denen andere Leute dann für Ilya Bloom Vorwerk verdreschen konnten. Das kam in meinem Live-Publikum auch hervorragend an. Na, und du hast gesagt, das Match am Ende war ein bisschen lang vielleicht. Es hat aber coole Momente gehabt bei der Anniversary. Und insgesamt hat dann da auch Ilya Bloom seine Genugtuung erlangt. Deswegen war das eigentlich auch eine ziemlich runde Fehde.
Finde ich auch. Ich finde es gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Ich glaube, das müssen wir als Positives für dieses Jahr bewerten. Also zwei Top-Fäden. Interessant, beide auch mit Bloom. Ne? Finde ich total spannend, dass Bloom da so ein relevanter, auch durchziehender Charakter dieses Jahr war. Und es war ja nur einer von mehreren. Wir haben ja auch andere Fäden angesprochen. Wir haben über The Grind gegen Planet Gojira gesprochen. Wir haben immer noch über Manders, der ein, ich würde fast sagen, relevanterer Faktor war, als es viele vorher gedacht haben, der sich in die WXW rein verliebt hat. Das hat er ja auch mehrfach kundgetan. Es passt jetzt nicht in die Fehde, weil er hatte zwar immer so kurze Fäden, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen. Manders ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht kommen wir noch mal auf den zu sprechen. Also, wir sehen, da waren gute Fäden dieses Jahr dabei, Strecker. Ne?
Ja, genau. Absolut. Und ich möchte noch mal ganz kurz zu Peter Tihani zurück als World Champion. Ich fand den ersten Run schon ziemlich gut. Und da, der hat den Titel ja damals in diesem Three-Way gewonnen. Lawrence Roman war ja noch Champion und hat ihn dann gehalten bis Anfang dieses Jahr, also 2024 gewonnen, hat ihn gehalten bis Anfang diesen Jahres. Diesen zweiten Run jetzt, den empfinde ich ein bisschen als Rerun, auch wenn es nicht die gleichen Matches gibt, aber es hat sich relativ wenig verändert für Tihani. Ich verstehe, dass man diesen Titel, diesen Run noch nicht zu Ende erzählt hatte und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wo man dahin will mit. Aber ich weiß nicht, ob ich dann direkt in diesem Jahr auch wieder dahin zurückgegangen wäre.
Ja, also ich fühle es nicht, muss ich sagen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder darauf warte, dass der Titel wechselt. Ich hätte das jetzt auch bei Anniversary irgendwie spannend gefunden, Ahura den Titel aufzuspannen, weil du nie weißt, wie sich das entwickelt, weil Ahura könnte auch dann irgendwann zum Madman werden, er ist ja der König der Catcher, könnte dann vielleicht auch übermütig werden, dann gibt's eine Terrorregentschaft, ja. Kann ich mir auch vorstellen, das kann genauso aber auch.
Also wenn ein Charakter den Hang zu Hybris hat, dann ist es auf jeden Fall Ahura.
Ja, safe, und das ist auch total spannend, ne? Also das hätte ich mir auch gerne angeguckt, also meine Imagination lässt es gerade nicht zu, einen richtig geilen Tag 2 Main Event für Karat zu haben. Das kann schon stattfinden. Ich finde, tatsächlich gibt es eine Wandlung, die in der Situation mit Tihani jetzt interessant werden könnte, ist die Tatsache, dass es jetzt bald gibt es ja schon ein Title Match und dann gibt es bei der Januar-Show ist ja beispielsweise geplant, dass dann ein Pure Rules Match stattfindet zwischen Peter Tihani um den Titel und Ilya Bloom. Das finde ich tatsächlich eine interessante Wandlung oder Wendung tatsächlich, weil genau das will ich jetzt auch mal bei Tihani sehen. Wir hatten jetzt auch bei Bloom viele blutige Kämpfe. Ich will jetzt bei Tihani auch noch mal, ich will eine andere Farbe sehen. Und vielleicht kann dieses Match dazu führen, dass ich doch noch mehr interessiert bin. Irgendwie klebt es bei mir gerade noch an der Oberfläche, aber das kann auch sehr persönlich sein. Liebe Leute, schreibt uns aber mal im Discord, wenn ihr das jetzt hier hört, wie euer Gefühl zu Peter Tihani ist, ob ihr da mitgeht oder ob ihr das ganz anders seht, würde uns auf jeden Fall interessieren. Mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr über die Fehde des Jahres mit Tihani sprechen, okay?
Ja,
und
ja, gerne.
Wenn wir bei Jahresdingen sind, über die wir sprechen, will ich natürlich, das ist ein Klassiker in jedem Wrestling-Podcast, Match des Jahres, Strigger. Was war dein Match des Jahres?
Ja, auch da sind, wir bleiben eigentlich bei den gleichen Namen die ganze Zeit. Das ist das Finale der König der Catcher zwischen Ahura und Ilya Bloom.
Klar.
Das ist sehr eindeutig für mich, ne? Das wir können uns eigentlich da an der Stelle wiederholen, nur das ist etwas, in das viele, viele Entwicklungen in den letzten Monaten eingeflossen sind und die dann da kulminiert sind in diesem Match, dass Ilya Bloom ja eigentlich schon fast eingetütet hatte. Der hatte das im Grunde genommen gewonnen. Und auch das ist eine Sache, die immer wieder erzählt worden ist in diesem Jahr, dass er am Ende nicht den Sieg holt, dass ihm irgendwas fehlt, dass er zu hitzig ist, dass er sich leicht ablenken lässt, dass er es einfach nicht kann. Und das ist eine Erzählung, die hier auch wieder aufgegriffen worden ist und die dazu geführt hat, dass er das Match gegen Ahura verloren hat. Also das war schon für mich ziemlich eindeutig das Match des Jahres, auch wenn bei Cage Match das Match zwischen Aigle LeBlanc und Leon Slater leicht besser bewertet ist. Aber das war für mich deutlich das Match des Jahres.
Ja, gehe ich mit dir konform? Normalerweise, also die rational gesehen ist das Match des Jahres. Ahura gegen Ilya Bloom. Das ist auch das Match, was glaube ich, weißt du, es gibt immer so Situationen, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass die WXW einzelne Matches international krasser promotet. Mhm. Also wo ich dann immer sage, hey, das sind eure Standout-Matches, mit den Matches solltet ihr rausgehen. Die beispielsweise bei YouTube zeigen, vielleicht auch kleine Clips davon bei TikTok oder so machen, um zu sehen, welchen Impact, welche Macht auch solche einzelnen Matches haben, weil die Crowd war komplett gefangen, die war komplett dabei und es war ein Match, was du jedem zeigen kannst und jeder weiß, das ist ein hochklassiges Match gewesen. Das ist ein Match, wobei sich beide einen guten Namen machen können. Und ich muss sagen, das ist das am besten International Standard Top-Match, Ahura, Ilya Bloom, keine Frage. Du hast eben Aigle LeBlanc gegen Leon Slater angesprochen, klar, rational gesehen, auch ein super Match. Für mich hat das andere Ahura gegen Ilya Bloom noch mehr WXW-Farbe gehabt. Ne?
Und hatte mehr Tiefe einfach.
Und mehr hatte mehr Tiefe, hatte mehr Storyline-Tiefe. Und ein anderes Match, was ich auch noch erwähnen will, ich habe es, glaube ich, kurz schon mal angesprochen, was mich für mich auch in die Match des Jahres-Kategorie gehört. Vielleicht bin ich nicht ganz unbiased, um es mal so zu sagen. Ich fand The Grind gegen Metehan und Rambo Tag 2 Hamburg ultra geil. Und es war für mich wirklich der Punkt, in dem ich gemerkt habe, Endlich ist Metehan an dem Punkt angelangt, an dem er, glaube ich, ob er das wird, weiß ich nicht, ob er es zugeben will, auch nachdem er gesucht hat, um endlich wieder einen Anknüpfungspunkt in der WXW zu finden. Und es ist tatsächlich sein Tag-Team-Partner. Es ist der Champ, der jetzt auch wirklich eine herausragende Regentschaft in Berlin hatte. Rambo, einer der wichtigsten Figuren der GWF der letzten Jahre. Ein toller Aufstieg. Jeder, der GWF, guckt euch das an. Es macht riesig Spaß, auch gerade live vor Ort zu sein. Rambo haut ein Top-Match nach dem anderen raus. Und die beiden jetzt in der Kombi zusammen. Rambo ist ja auch der heimliche Liebling mittlerweile in Oberhausen bei der WXW auch. Aber die beiden in Kombination, es funktioniert so viel. Und ich bin wirklich froh, weil, Digga, du weißt, wir konsumieren schon lange Wrestling. Wir gucken uns Wrestling an und wir wollen ja im Endeffekt, dass jeder Wrestler irgendwie nach vorne kommt, dass es funktioniert, dass der Anknüpfungspunkt wieder da ist. Wir haben den letzten Run von Metehan gesehen und haben uns gefragt, irgendwie klickt's nicht so und wir verstehen nicht genau, was da Sache ist und vielleicht versteht das auch nicht. Aber das ist der Punkt, wo ich denke, jetzt verstehen also, wir es, weil es klickt jetzt.
Ich glaube schon, dass wir alle verstanden haben, warum das nicht funktioniert hat, weil also die gesamte Grundlage dieses Runs, zu dem er zurückgekommen ist, ja schon in dieser Promo erzählt worden ja, ist, genau. Die er gehalten hat und die aber überhaupt nicht gut angekommen ist, weil die inhaltlich auch einfach, ja, die war inhaltlich nicht stimmig, fand ich.
Das ist schon richtig. Ich wollte es nur sugarcoaten und wollte nur sagen.
Ja, es tut mir leid, aber da kann man nichts sugarcoaten.
Ist schon recht. Wir haben es echt probiert. Ne? Wir haben ja damals auch probiert, was reinzulesen, haben gedacht, ah, vielleicht kann man da und da. Aber es hat niemanden irgendwie gecatcht. Aber jetzt glaube ich, dass es die Leute wieder catcht in dieser Kombination mit den beiden.
Ja. Lass mich noch zwei weitere Matches erwähnen, über die wir noch nicht gesprochen hatten. Wir hatten die Matches von Danny Luna und Anita Vaughn gegen Danny Luna gegen Mio Yamashita erwähnt, Anita Vaughn gegen Sapphire Reed. Super. War auch sehr gut im Finale vom Femme Fatale. Zwei weitere möchte ich hervorheben, und zwar mit Beteiligung von Lawrence Roman und Axel Tischer jeweils. Das ist einmal das Singles-Match zwischen den beiden bei 16 Karat Gold in der zweiten Runde. Das war aber auch eine Art Weitergabe des Staffelstabs von Tischer an Lawrence Roman. Da hat Roman zum ersten Mal, glaube ich, gegen Tischer gewonnen. Das war unglaublich gut. Super und geil. Dann hatten die beiden noch ein Tag-Team-Match. Das war auch innerhalb des Turniers? Ich glaube schon, ja. KXS gegen The Grind vom 26.09. beim Crowslim Grand Prix Show 1 in der ersten Runde Main Event, als dann Schreier und Lawrence Roman gegen die hohen Favoriten KXS gewonnen haben.
Beides tolle Matches, super, dass du sie erwähnt hast. Wie gesagt, KXS wird manchmal hier ein bisschen unterrepräsentiert erwähnt, hatten eigentlich, auch wenn die keine großartige Siegestreak hatten und haben sich immer wieder zusammengewürfelt, aber ehrlich gesagt, die haben immer gute Reaktionen bekommen. Die waren ein absoluter krasser Steady-Faktor. Da muss ich auch sagen, dass First Time Mudo, der auch manchmal nicht so richtig gut beim Publikum in Oberhausen wegkommt, mag alles seine Gründe haben, aber auch eigentlich ein echt gutes Jahr hatte.
Ja,
in anderen Situationen hätte das auch für mehr gereicht, will ich immer meinen. Irgendwie ist es spannend. Also ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber eigentlich muss ich sagen, dass die eigentlich auch echt sehr relevante Faktoren sind.
Ja, ja, da ist auf jeden Fall ein Tag-Team-Run auch nochmal drin für KXS. Ich denke, das kann man sich für 2026 auch mal merken, dass die beiden mal Tag-Team-Champions werden könnten. Die haben es nicht nur geschafft, im Ring ein gutes Team auf die Beine zu stellen, sondern die haben auch ein Branding für sich erschaffen, was sich, glaube ich, auch ziemlich gut verkauft, wenn ich so beim Merch gucke, wie viele Leute dann da bei denen stehen und auch was kaufen und auch was tragen, was die beiden verkaufen. Also das ist durchaus erfolgreich.
Ja, super. Also wir sehen richtig viele gute Matches. Sowieso hat sich das durchgezogen. Ich fand, dass die Matchqualität immer mal wieder herausragend gut war, auch wirklich was geboten hat. Ich fand die Varianz, wir haben immer auch über Ahura und beispielsweise mit Yamashita gesprochen. Ich fand es cool, dass du so Fly-ins wie Danny Luna hattest, die immer was beitragen können. Ich hoffe, dass wir Yamashita nicht zum letzten Mal gesehen haben. Also da war schon echt spannende Situation dabei. Ich hoffe, das kann sich so fortsetzen. 2026 machen wir gleich nochmal einen kleinen Ausblick, aber bevor wir zum Star des Jahres, wir haben noch zwei fehlende Kategorien, ich hoffe, aber vielleicht hast du noch mehr. Will ich noch mal ganz kurz auf das Tag-Team des Jahres zu sprechen kommen und ich bin mal so frech und nehme jetzt mal einen Namen vorweg und für mich ist es tatsächlich The Grind. Du hast die Gründe schon angesprochen, ich finde die Zusammensetzung, ich finde, es ist wirklich toll zu sehen, dass Nick Schreier sich herausragend gut in der WXW jetzt zurechtgefunden hat. Er ist ein unfassbar sympathischer Typ. Hardcore-Schreier kam ja total gut überall an. Ja. Und natürlich seine sein naiver Charakter, der connectet, glaube ich, mit vielen Fans. Man findet ihn automatisch sympathisch. Gleichzeitig kann man seine Flaws auch gut verstehen. Und dann ist es natürlich, jemanden an seiner Seite zu haben, ganz spannend. Also mit Lauri, der grundsätzlich auch im Publikum super gut ankommt. Einer, glaube ich, der wird vielleicht sagen, einer der Top 3 bis Top 5 Wrestler in Deutschland ist, der unfassbar crisp ist, bei dem alles geil aussieht. Dementsprechend allein damals vollkommen zu Recht World Champion mal geworden. Und das Geile ist, du hast Lauri auch auf einem Niveau, du kannst ihn immer wieder hochziehen. Wenn irgendwas problematisch ist, ne, wenn, keine Ahnung, dein Champ verletzt sich, ist es kein Problem. Du hast Lauri und er kann World Champion sein und jeder versteht's. Und er verkauft es gut. Und gleichzeitig diese Kombination zwischen einem unfassbar erfahrenen Champ und jemandem, der noch jung ist, und diese Dynamik, dass der eine der Lehrmeister ist, wie du hast ja gerade schon erwähnt, das funktioniert bei mir super gut und du hast immer das Gefühl, dass die beiden auch echt keine schlechten Matches machen können. Das muss ich auch sagen. Ja,
das ist richtig. Ja, nee, also da haben wir gerade über KXS gesprochen, du hast über The Grind gesprochen, das sind auf jeden Fall die beiden Teams, die ich da auch in den Fokus gucken würde.
Es ist total gut, genau solche zwei Teams zu haben. Dementsprechend schreibt uns mal, was euer Lieblingsteam war. Ich fand natürlich auch die Greedy Souls. Die sind dann für mich so ein bisschen zu spät in das Jahr der WXW gestartet. Die waren ja schon mal da. Aber da bin ich gespannt, wie 2026 weitergeht. Wir haben Planet Gojira, die durch die WXW natürlich walzen. Also da sind auf jeden Fall einige Teams noch am Start. Mal gucken, wer das nächstes Jahr irgendwie erreichen kann. Vielleicht gibt's noch die ein oder andere spannende Kombination. Meteor und Rambo habe ich gerade angesprochen. In den Startlöchern stehen Alex Bellamy und Alex Duke, das kann auch passieren. Die Hype Dogs haben mir beispielsweise in ihren Auftritten echt gut gefallen. Kuro und Mecca, ja, mal gucken.
Ja, stimmt.
Und die Frage ist immer noch, was passiert mit Norman Harras? Bei dem finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass er in der letzten Hälfte des Jahres kaum noch zum Einsatz kam. Da würde ich mir hoffen, dass sich da irgendwie wieder ein Weg findet. Mal schauen. Auch da muss man natürlich überlegen, wo kann man hin? Er wurde ja teilweise so als Singles-Wrestler nicht mehr eingesetzt. Da war er dauerhaft eigentlich in so Kombination, zuletzt mit Alex Duke. Die beiden hatten ja auch Matching Gear gehabt. Mal gucken. Ich hoffe, dass es da wieder weitergeht. Ich sage ja immer, man könnte auch einfach mal Leute, von denen man überzeugt ist, einfach mal ins Karat werfen. Das mein Wort zum Sonntag. Aber bei einem Turnier natürlich gewisse Wrestler zu größeren Wrestler werden, dann ist es natürlich die Möglichkeit da, dass sie dann zu Stars werden. Und deswegen muss ich natürlich mit dir über den Star des Jahres sprechen. Wer ist, ich habe es verbunden, man kann natürlich auch trennen, MVP und Star des Jahres. Ich würde es kombinieren. Lieber Strigger, wer war dein Star des Jahres?
Ist ein bisschen auch natürlich persönliche Präferenz, aber für mich, ich kann da Ahura nennen, bei dem ich in diesem Jahr wirklich bei dem ich die Connection auch wirklich hergestellt habe in diesem Jahr, der mich in allen seinen Matches ziemlich mitgenommen hat, der mich auch storyline-technisch mitgenommen hat. Also das war wirklich schon, finde ich, ein ziemlich gutes Jahr für ihn. Witzigerweise hat er in dieser Promo, die er bei der Anniversary hatte, durchblicken lassen, dass er noch nie mehr als 3 Monate am Stück für Wrestling trainiert hat, was wirklich völlig absurd ist, wenn man sich das überlegt.
Ja, stimmt.
Ja, das angesichts dessen, was er da für ein Jahr abgerissen hat. Also für mich persönlich ist es Ahura. Wenn man das Ganze in den größeren Kontext nochmal zieht und sich so das Gesamtprodukt anguckt, kann man, glaube ich, auch One Called Man das erwähnen,
ja,
der super. Ja auch schon eine extrem wichtige Rolle für die Promotion gespielt hat. Nicht nur als Champion oder auch als Herausforderer um den Titel, sondern auch, was du eben erwähnt hast, die internationale Wahrnehmung von WXW schon maßgeblich geprägt hat.
Also, ich finde es, sind beides super gute Leute. Ich lasse mich mal kurz erst auf Mendes eingehen. Ich finde, Mendes ist, ich habe auch sonst keine. Die beiden hatte ich bei mir auch auf der Liste. Mendes würde ich auch auf Platz 2 setzen, weil für die internationale Ausstrahlungswirkung ist Mendes ultra wichtig gewesen. Ich glaube, es ist auch ein toller Ambassador, weißt du, für die WXW, der sich super geborgen auch, glaube ich, hier fühlt. Wir sind natürlich nicht im Lockerroom, wir wissen es nicht, aber wir haben das Gefühl, als würde er sich wirklich wohlfühlen, weil ich sag mal so, wenn er es nicht so fühlt, müsste er es nicht sagen, weißt du? Aber er sagt das regelmäßig. Du hast das Gefühl, er gibt auch hier sehr, sehr viel. All seine Matches, die sind mit großer Intensität, die sind aber auch mit einem gewissen Chuzpe, mit so einem gewissen Charme auch versehen, dass immer was Besonderes dabei ist. Ich finde, Mandes wird hier auch zu einem besseren Wrestler, das muss ich auch sagen. Ich sehe natürlich auch seine Matches, die er bei Game Changer Wrestling hatte. Und ich habe das Gefühl, dass beide Seiten besser werden, dass die WXW wegen ihm besser wird und dass er auch wegen der WXW besser wird. Er weiß natürlich auch, dass hier ein Run, den haben schon mehrere Leute durchgemacht. Wir können über Zack Sabre sprechen, wir können über Chris Hero sprechen, wir können auch über ganz andere, modernere Wrestler sprechen, die hier waren und dann zu größeren Wrestlern, auch Timmy Thatcher und so weiter und so fort.
Ja,
die haben alle einen nächsten Schritt hier gemacht und ich glaube, Mandes mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Gimmick und gleichzeitig aber mit seiner Dedication für diese Liga hier zu arbeiten, kann der immer wieder kommen und der ist in Storylines ja noch eingebunden, das ist ja das Geile und es gibt bald Wiedersehen mit Sicherheit und ich finde, das war ein tolles Jahr von Mandes, der diesen Titel auch international verteidigt hat, was ich sowieso liebe. Ich liebe es, wenn der WXW-Titel international verteidigt wird, auch an wichtigen Wochenenden, auch an Wochenenden, wo die ganze Wrestling-Welt auf eine Stadt schaut und er ist Teil davon, dieses Wrestling-Zirkuses, das finde ich total gut. Das stärkt auch die Relevanz des Titels, also insofern, ich bin super zufrieden damit, wie sein Run war und Mandes ist ein toller Wrestler und ein toller Charakter auch und dann müssen wir natürlich aber auch genau über Ahura sprechen, denn es ist das Jahr von Ahura gewesen und das Spannende ist, Ahura, du hast es richtig gesagt, er hat ja selber gesagt, er hat noch nie am Stück 3 Monate fürs Wrestling trainiert, aber das Jahr war seit 2018 und 19, wo er 45 Matches hatte, das Jahr, wo er die meisten Matches hatte. Also dieses Jahr hat er, ich glaube, ligenübergreifend 52 Matches gehabt, so viel hat er noch nie in seiner Karriere gehabt. Er ist, glaube ich, krass in der Dedication schon, auch wenn er andere Dinge gesagt hat, ja, aber wir wissen, wie krass er seinen Fokus jetzt hat und trotz der Tatsache, dass er ein Independent Business noch hatte, mit dem er Geld verdienen muss, aber trotzdem, wir merken die Charaktertiefe, dass er selber auch sich, glaube ich, auch wertschätzt und gleichzeitig aber auch weiß, was er noch leisten muss. Und wenn er mal Flausen im Kopf hatte, dann sind die, glaube ich, herausgearbeitet und es ist tatsächlich spannend, denn für mich ist Ahura ein Wrestler von 2025. Es ist ein Wrestler, der ein unkonventionell verrückter Typ ist, der aber, das ist Deutschland. Deutschland 25 ist Ahura. Der
das ist geil gesagt.
Ja, stimmt. Der sowohl das Urbane in sich trägt, so ein bisschen verrückt, so ein bisschen auch, hey, hier, so, hier bin ich, was ist los mit dir, Bruder, so, weißt du, also ja, so ein bisschen Frankfurt-Vibes, so, weißt du, es ist halt so, ja, hier bin ich, was ist los, was bist du so, ne, auch dieses Authentische, der sowohl auf Social Media, auf TikTok funktionieren würde, weil er ein authentischer Charakter ist, er gibt mir krass dieses Mainstream X-Factor-Appeal, das ist total schwierig, du kannst sowas nicht, entweder du hast oder du hast es nicht und es gibt viele Wrestler, die es nicht haben und trotzdem Top-Wrestler geworden sind. Und manchmal, es gibt ganz seltene Momente, die sich das noch erarbeitet haben. Ich würde beispielsweise ein super Beispiel, der es in meinen Augen eigentlich nicht hatte, aber durch so eine krasse Dedication etabliert hat und doch noch irgendwo geschafft hat, weil er dann aus sich rausgekommen ist, ist ein Bryan Danielson. Ne? Ich finde, Bryan Danielson ist kein typischer X-Factor-Wrestler gewesen. Aber der hat es dann trotzdem irgendwie geschafft. Aber für mich ist beispielsweise jemand wie Ahura jemand, der einen krassen X-Factor hat. Und aktuell bekommt es auf die Straße, weil das Wrestlerische stimmt, weil das Mic-Work stimmt, weil die Storylines eine Tiefe haben, weil er auch wirklich genug drin ist und er passt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist für mich Deutschland für 2025. Und wenn ich mir einen rauspicken würde und sage, ich will jemand haben, der in der Promotion relevant ist und der vielleicht auch Wrestling Deutschland transcenden kann, dann ist er es im Endeffekt. Und dementsprechend bin ich ultra gespannt, was passiert denn. Er ist für mich der Star des Jahres, für dich auch. Und dann müssen wir mal gucken, was 2026 der Fall ist, ne?
Ja, absolut. Also für 2026, ich glaube, da gehst du auch mit. Da wünsche ich mir schon, dass wir weiter auch in die Richtung gehen, dass wir Storylines zwischen den Frauen im Roster haben. Ja. Da hat sich ja Jay Nero vor allem hervorgetan. Ich würde mir wünschen, dass wir auch nochmal vielleicht eine andere Präsentation von Anita Vaughn bekommen. Ich bin jetzt gerade dabei, die Eve-Shows aus diesem Jahr zu schauen, weil ich Anfang des Jahres zu der She-One-Show Anfang Januar fliegen werde. Da ist sie eher ein Heel, schon ganz deutlich ein Heel und hat eine ganz andere Präsentation als sie bei der WXW. Natürlich ist sie unglaublich beliebt, aber vielleicht kann man da auch mal einen kleinen Twist machen, um das Ganze mal in eine andere Richtung zu bringen. Ich wünsche mir weiterhin, dass wir die Entwicklung von Ilja Bloom in positiver Art und Weise weiterverfolgen können, sodass der am Ende dann doch nochmal mit dem Titel dasteht. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Entwicklung. Und ich wünsche mir auch, dass das Tag-Team-Wrestling weiter so im Fokus bleiben wird, wie wir es jetzt zuletzt in den letzten Monaten sehen konnten.
Ja, du hast so viele Punkte genannt, bei denen ich vollkommen d'accord gehen würde. Es ist geil, wie die Entwicklung beim Tag Team Wrestling ist. Wir sehen auch viele Wrestler, bei denen der nächste Schritt noch passieren kann oder vielleicht auch mal mit dem Titel. Was passiert mit Elia, wenn er wirklich den Titel erstmal hat, wenn die Chase vorbei ist? Was passiert dann? Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, über den Star des Jahres, über den wir gerade gesprochen haben, was mit ihm passiert, weil er hat ja tatsächlich angekündigt, dass das Karat sein letztes Ding ist. Ob ich das ernst nehmen muss, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall Phantomschmerzen schon. Ich habe schon ein bisschen Angst. Das ist für uns, kann ich mal ganz kurz auch erzählen. Das ist für uns in der Gruppe, wir haben darüber auch viel gesprochen. Das ist schon ein treibender Faktor. Wir merken, also das macht was mit uns. Und das ist schon spannend, weil du siehst dann lauter Menschen, die irgendwie schon, denen ist es nicht egal, was da passiert. Und das ist natürlich eine spannende Story, die Richtung Karat gedreht wird. Und wir wissen nicht, es kann auch halt alles wirklich real sein. Also insofern habe ich ein bisschen Sorge, was in dieser Richtung passiert. Aber du merkst, du kannst auf vielem aufbauen, du hast einen breiteren Talentstamm, du hast einen Kader, mit dem du mit den ein oder anderen Storylines oder vielleicht den ein oder anderen Charakter wechseln, vielleicht auch wirklich was machen kannst. Was ich mir wünschen würde für 2026 wäre übrigens, dass du noch mehr beim Vlog beispielsweise Kleinigkeiten nicht nur erklärst, sondern dass du Wrestler einführst. Es ist nämlich genau das Ding, dass wir jetzt bei Back to the Roots beispielsweise Wrestler haben und jetzt ein paar Wochen schon vorher, die muss ich nicht kennen und die kenne ich nicht. Aber dann gib mir doch was. Ella Envy, natürlich kann der geneigte Wrestling-Zuschauer sie kennen, aber das kann ich nicht verlangen von jemandem, der nur die WXW verfolgt. Genauso auch wie ein BK Westbrook. Ganz einfach, ihr bookt die, sagt, Leute, macht mal eine kleine Promo, stellt euch mal vor und wir hauen's ins Vlog. Das hört sich jetzt total simpel an. Und wahrscheinlich ist der technische Aufwand ein bisschen aufwendiger. Aber macht das, wirklich, weil es hilft, überhaupt ein Gefühl für die Wrestler zu entwickeln. Weil sonst fällt's mir schwer. Und ich glaube, das würde helfen, noch mehr mitdenken, wenn Leute reinkommen, ein bisschen vorstellen. Und dann hast du automatisch nicht das Gefühl, es ist ein bisschen random, was passiert.
Ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite ist auch immer der Faktor dabei, dass es für diese Leute ja auch darum geht, genau wie für die WXW-Wrestler halt, wenn die mal touren in kleineren Städten, auch die, für die geht es ja darum, sich von dem Publikum vorzustellen und dann eben über ihr Wrestling, über ihr In-Ring overzukommen. Ne? Das ist ja schon auch ein wichtiger Faktor im Wrestling.
Ja, verstehe ich. Da habe ich halt eher den Entertainment-Ansatz. Und für mich ist tatsächlich wichtiger, überhaupt mal zu sehen, mit wem ich zu tun habe. So. Gut, das war ja auch mein Wunsch. Die können eh machen, was sie wollen. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich meine, was cool ist, und das ist ja genau der Punkt, Westbrook ist ja beispielsweise einer der Wrestler, die bei DPW unterwegs sind, also Deadlock Pro. Die WXW hat für 2026 auch echt ein paar spannende Dinge geplant, auch mit anderen Ligen beispielsweise, wenn wir uns angucken, dass für Karat ja auch ein Independent Wrestling Summit geplant ist. Das heißt, dass mehrere Ligen ihre Wrestler entsenden, finde ich total spannend. Beispielsweise von All Women Wrestling, Pro Wrestling Fury. Also das ist cool. Wir haben schon Spider-Fly gegen Toxin.
Wird cool.
Ja, wir werden Leute bekommen von West Coast Pro Wrestling. Da gibt es eine Kooperation. Finde ich total geil. Eine der spannendsten Ligen in den USA aktuell. Richtig interessante Talente. Wir machen übrigens, liebe Leute, wenn wir jetzt hier schon angefangen haben wieder mit dem Podcast, werden wir natürlich auch nochmal eine Vorschau machen. Mal gucken, ob die ganze Band back together ist. für Karat dann, ne? Da haben wir ja schon spannende Leute, wie ich habe Ares schon angesprochen, Chirio Hashimoto beispielsweise, Titus Alexander, spannender Charakter, Eric Stevens kommt wieder zurück, Naito und Bushi sind am Start. Mal gucken, ob es auch wirklich passiert.
Mal gucken.
Ja, also für Tag 3 und ich glaube auch für Ambition ist auch Minoru Suzuki am Start. Ja. Also ich meine, meine Güte. Ja, also da ist wirklich viel drin. Das heißt, das Foreshadowing auf 2026 ist sehr positiv. Wir gucken mal. Würdest du, welches Fazit, wenn du der WXW eine Note für 25 geben müsstest, was würdest du ihr geben?
Oh, ist natürlich schon das ist jetzt, die Frage, ne? Das ist jetzt schwer, damit hatte ich so nicht gerechnet.
Ja, deswegen. Ich stelle manchmal Fragen, von denen du nicht weißt, dass
Ich fand die zweite Hälfte des Jahres besser als die erste.
Wesentlich, ja.
Ja, ich würde wohl. Ich stehe so zwischen 2 Minus und 3 Plus gerade.
Du, das ist genau das, was ich tatsächlich auch im Kopf hatte. Ich hatte auch so das Gefühl, dass wir mit einer 3 Plus fast so negativ sind, weil die zweite Hälfte wirklich krass abgeliefert hat. Das muss man mal sagen. Weil Storylines in Effekt geraten sind, funktioniert haben, auch beim Publikum geklickt haben. Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass Oberhausen, auch so die Fans manchmal wieder mehr zu Oberhausen kommen. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass die Crowds tatsächlich besser sind in Hamburg, dass das lauter ist. Also natürlich ist die Markthalle immer krass, aber selbst bei 300 Leuten war Hamburg auch besser. Ich habe auch das Gefühl, dass Oberhausen ist mir manchmal gerade ein bisschen zu leise und das trübt manchmal so ein bisschen auf meine Stimmung. So, weißt du? Weil ich sehe objektiv richtig gute Sachen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass manchmal vielleicht ist die Erwartungshaltung auch irgendwie eine andere. Das kann ich gar nicht sagen. Aber wenn ich jetzt objektiv darauf gucke, was erreicht wurde, gerade übrigens auch mit der Anniversary Show, die, glaube ich, für uns alle, die seit irgendwie knapp 25 Jahren irgendwie dabei sind, ja sowieso nochmal sehr viele emotionale Momente hatten. Ne? Hate war da. Wir haben sogar Jacobi mal wieder gesehen. Wie schön war das? Ne? Also viele alte Weggefährten waren da.
Ja, das war super.
Das war dann natürlich, also das hat für mich so eine 1 mit Sternchen sogar gehabt am Ende. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal eine 2- sagen. Mit der deutlich stärkeren zweiten Hälfte, ohne die zweite Hälfte, wäre es anders ausgegangen. Aber diesen Schwung jetzt mitnehmen, mit der Diversität der Charaktere, mit der wirklich guten Kaderdichte. Und ich glaube, dann kann auch Karat echt spannend werden. Ne?
Ja, da gehe ich mit. Ich freue mich bei Karat natürlich auch vor allem auf das Inner Circle Homecoming Comeback. Da gehen wir ja dann ins Turok, wo wir lange, lange nicht mehr gewesen sind, wie das Wrestling. Das wird eine super Sache für 2026 werden. Und du hast es gerade gesagt, wir gehen da mit einem positiven Blick auf das kommende Jahr.
Wunderbar. Also, so machen wir das. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es wird auch ganz kontrovers diskutiert. Wir hatten ja beispielsweise dann auch mal reingeguckt im Cage-Match-Forum bei Discord, wo dann auch Dinge anders verhandelt wurden, das, was ich alles nachvollziehen kann. Und das ist doch das Ding ist, Wrestling ist eh subjektiv. Man sieht vielleicht Charaktere anders. Deswegen ist Wrestling so spannend. Lasst uns da in der Diskussion bleiben. Wir haben das Gefühl, dass gerade jetzt der Abschluss auf jeden Fall echt eine gute Richtung geboten hat. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich würde mir trotzdem noch Ahura als Champ wünschen. Vielleicht steckt das doch unter meinem Weihnachtsbaum irgendwann. Schauen wir mal. Wir hören uns ganz bald wieder. Strigger, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat mich auch gefreut. Es war ein schöner Rundumschlag nochmal und ein schöner Blick zurück auf das Jahr 2025.
Auf jeden Fall. Wir bleiben dran und wir hören uns ganz bald wieder. Liebe Leute, wir sehen uns spätestens auch bei der nächsten Live-Show und dann lasst mal auf jeden Fall ein bisschen babbeln. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Und tschüss. Thank you.